Liebe Leute, was habe ich euch da bloß zugemutet? 2 Stunden, 22 Minuten und 26 Sekunden anspruchsvollste Vorträge. Ja, und obendrein ein Ausblick in die Anforderungen an eine Psychiatrie der Zukunft. Musstet ihr auch noch ertragen? Geht noch mehr? Es war trotzdem die meistgehörte Episode dieses Podcasts, immerhin. Und im Grunde fehlt auch noch eine Einordnung der zahlreich vorgetragenen Perspektiven und Einschätzungen aus den geballten akademischen Erkenntnissen, eine Einordnung und Gebrauchsanleitung, mit der die Gestaltung des Weges und die Erstellung einer Roadmap entwickelt werden kann. Eine an sich schon sehr anspruchsvolle Aufgabe und in dieser bewegten Zeit besonders, in der ganz große Krisen uns allen, der gesamten Gesellschaft, dem Staat und der Demokratie alles abverlangen. Ich hoffe, der eine oder die andere ist in der letzten Episode wenigstens bis zum Musikbeitrag vorgedrungen, denn anders wäre sehr schade. Ich persönlich, wenn mich denn jemand fragen würde, finde es dennoch uneingeschränkt notwendig, dass die veränderungsbereite Psychiatrieszene gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren, den Peers und anderen der Politik in Deutschland den Prozess einer grundsätzlichen Neugestaltung der Psychiatrie vorantreibt. Und wenn mich jemand weiterfragen würde, sage ich, als erstes muss das weiterhin bestehende Behandlungsprimat der psychiatrischen Kliniken gesetzlich starken Einschränkungen unterworfen werden. Es ist so wie mit der Energiewende. Wenn AKW, Kohle, Gas und Co. nicht als fossile Energielieferanten eingestellt werden, besteht wenig Notwendigkeit, nicht fossile Energie massiv auszubauen. Also muss in der Psychiatrie als erstes die stationäre Klinikbehandlung auf ein Mindestmaß zusammengestaucht werden. Das ist ein fachlich lange überholtes, ressourcenfressendes Monster mit einer unerschrockenen Lobby, die ein unentwegtes Wachstums-, Gewinn- und Machtstreben betreibt. Ich finde, die DSP sollte eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die alle Anforderungen und Haltungen an eine neu gestaltete Psychiatrie in Deutschland formuliert, adressiert und öffentlich macht. So, jetzt hat sich der alte Herr hier klar positioniert. Dieser Podcast ist eben kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der mitunter vor lauter Ausgewogenheit in eine Standpunktlosigkeit versinkt. Und nun zu der heutigen 46. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Vielleicht gelingt uns diesmal ein sommerliches, leichteres Menü. Aber was heißt in diesen neuen Sommern schon leicht? Ich dachte mir, wir gehen doch mal der Frage nach, welche Musik wurde eigentlich in der Psychiatrie in der Vergangenheit gespielt? Gibt es etwa eine bevorzugte Musikrichtung? Was haben wir denn persönlich gehört? Okay, fangen wir mal an.
Ja, Bernd, haben wir uns ja schon länger vorgenommen, so ein bisschen mehr über Musik zu reden oder überhaupt hier mal in dem Podcast auch nochmal so miteinander zu sprechen. Ich weiß nicht, darf ich so ein bisschen vorgreifen, dass dein Beitrag ja heute auch ein legendäres Thema hat, ne?
Ja, greif vor.
Also der hat ja...
keine Geheimnisse.
Du weißt, also ja, besser als ich, aber der beschäftigt sich heute mit Woodstock. Ne? Mhm. Und ich hatte mich so erinnert nach dieser etwas schwereren Episode beim letzten Mal, auch vor allen Dingen langen und sehr geistreichen Veranstaltungen, so was Leichteres zu machen. Ja, ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht, aber Musik in der Psychiatrie und nicht nur so im therapeutischen Bereich, sondern auch so, was die Leute da, die da arbeiteten, aber auch immer noch arbeiten, auch auf selber auf Partys hören, war natürlich so Mitte der 70er Jahre und dann auch später natürlich immer auch sehr so von dem, was so aktuell läuft. Aber ich weiß, dass ich mich damals ja, auch je nach Stimmung, wenn man so aus so einer Psycho-Arbeit da rauskommt, jedenfalls Dylan rauf und runter gehört habe, zumindest die damaligen aktuellen Alben, ne? Ich, also
Ja, Dylan haben wir damals, also jetzt wir zumindest, ja damals genauso gehört wie heute. Also du kommst ja da auf Desire zum Beispiel zu sprechen. Ja. Irgendwann, Desire habe ich damals auch bis zum Abwinken gehört oder beziehungsweise eben nicht bis zum Abwinken.
Ich gar nicht gedacht, dass du...
Man hat auch nicht abgewunken, man hat immer weiter und wieder und zum Neuen gehört. Also gerade Desire, die ganzen Sachen, Cup of Coffee, Sarah, das ganze Zeug, immer wieder, also auch heute noch, das hat sich
ja
bei denen zieht sich das ja durch. Das sind ja auch so Sachen, wo ich ja neulich schon mal darauf hingewiesen habe oder mal erwähnt habe, dass manche Leute sagen, es ist immer wieder der alte Kram. Ja, ist der alte Kram, aber ist auch zeitlos. Also sonst würde man ja heute auch keine, weiß ich nicht, gregorianischen Choräle mehr hören, wenn es, das ist auch alter Kram, aber das funktioniert auch gerade von der emotionalen Berührung oder von der emotionalen Ebene, auf der es einen anspricht, immer noch. Und das geht mir zumindest bei Dylan genauso und dir auch. Deswegen fahren wir ja nächsten Monat auch schon wieder zum Konzert zum x-ten Mal. Also immer wieder, ist auch mal wieder interessant und funktioniert auch immer wieder.
Ja, und ich erinnere mich auch so ein bisschen, dass wir natürlich so auf den diversen Partys auch so ein sehr breites Spektrum hatten, weil das auch um Tanzbar ging und so. Ja. Ne? Aber da lief dann Dylan seltener, ne? Aber dann Stones zum Beispiel, auch rauf und runter, aber auch, weiß ich, jede Menge, ach, was Led Zeppelin haben wir natürlich auch gehört, also Who, ne? Und alles, was eben da so angeht. Aber eben auch etwas später dann, aber so auch deutsche Musik manchmal, zumindest hier.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Ja, zumindest Niedecken oder...
Ja gut, damals war ich in Berlin und da war Niedecken noch nicht so weit.
Ach so.
Also habe ich da zumindest, ich habe das ja halt mitgekriegt und gehört, weil das hier in Köln lief, aber also der ganze Hype um Niedecken, der ist bei mir zumindest damals nicht angekommen. Also nicht, zumindest nicht im... Umfeld meiner Freizeit. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwann mal auf einer Party in Berlin gewesen wäre, wo Niedecken gelaufen wäre. Das ist auch in Berlin nicht im Radio angekommen. Also wüsste ich jetzt auch nicht. Dass
Aber meinst du denn, das war anders? Andere Musik, die man in Berlin gehört hat?
Also ich habe ja damals angefangen, die ersten Filme zu machen, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Berlin, deutsche Musik, das war damals... einstürzende Neubauten zum Beispiel. Also die, was damals, wie hieß das, Berliner Krankheit, hat der Spiegel das damals mal genannt. Das waren die Neubauten, MDK, Flucht nach vorn, weiß ich, Sprung aus den Wolken, also so, ja. ZK war ja Düsseldorf, wie hieß das? Mark II, also MK2. Ja, also die haben auch außer den Neubauten wahrscheinlich keinen weiteren über Berlin herausreichenden Publikumskreis angesprochen. Aber da gab es halt so lokale Geschichten, die da auch sehr präsent waren. Damals war Berlin ja auch noch Mauerstadt, eingemauert. Das war ja schon eine Insel und auch, was die Musik anging, vielleicht auch ein bisschen solitär. Also speziell, weiß ich nicht, Anfang der 80er. Ja, gut, da waren Neubauten die größten. Malaria war, fand ich damals sehr toll. Habe ich auch oft live gesehen. Da gab es ja auch ständig in irgendwelchen Clubs, Kaschemmen oder an eigenartigen Locations Konzerte. Ich war viel im SO36 damals, habe da alles Mögliche gesehen. Viel Punk-Sachen natürlich, Cure, die Banshees, Clash natürlich und haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Joy Division kam ja auch schon mal links im Podcast vor und Stranglers und die ganzen Sachen. Also, und dann habe ich damals, das war für mich damals sehr neu, Jazz und Klassik für mich entdeckt. Aha, das war also so Anfang bis, sagen wir mal Ende 70er, Anfang 80er hatte ich quasi gar keine Klassik gehört. Ich habe es zwar immer mal versucht, aber nie den Zugang gefunden. Und das hat sich dann irgendwann mal geändert über eine Geschichte, wo ich bei einem Essen in München allerdings zum ersten Mal Caruso gehört habe. Das hat mich damals so geflasht, dass ich mich dann angefangen habe, nochmal mit Klassik zu beschäftigen. Und das hat ja noch funktioniert. Und ich habe, glaube ich, dann in den in der zweiten Hälfte der 80er viel Klassik und ganz viel Jazz gehört. Coltrane und Charlie Parker war sehr wichtig damals und Chet Baker und Miles Davis natürlich. Klassische.
Archie Chapp habe ich hier in Köln gesehen.
Archie Chapp habe ich auch in Berlin damals gesehen. Den fand ich auch großartig.
Im Subway damals noch. Damals noch einen guten Club.
Ja, den habe ich auch in so einem kleinen Laden gesehen. Das war ja, also abgesehen davon, dass es in Berlin immer dieses große Jazz-Festival gab, konnte man aber dann auch tatsächlich im Quasimodo, und vielleicht, wo ich Archie Chapp gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Da war so ein Laden, der hat auch gar nicht lange gehalten. Der war am Stuttgarter Platz, das weiß ich noch. Weiß gar nicht, was da heute drin ist. War auch so ein kleiner Laden, der macht einen unheimlich guten Eindruck und startete mit einem Archie Shep-Konzert und danach ist da aber nichts mehr passiert. Ja. Aber Quasimodo gibt es auch heute noch. Da habe ich, weiß ich nicht, Chet Baker gesehen, Art Blakey, Tom Verlaine, also quer durch den Garten, also so Jazz, Rock, alles mögliche. Und da habe ich tatsächlich auch, was hast du mir damals gesagt, im Quasimodo habe ich Bab gesehen. Drei Mann an akustischen Gitarren. Da hast du mich damals hingeschickt und damals schrieb ich auch noch für die Specs und kam da auch noch für Lau rein und ich fand es furchtbar.
Wann war das ungefähr? Das war dann wahrscheinlich Anfang der 80er oder?
Das war ziemlich früh, also als sie noch mit drei Gitarristen auftraten. Nichts Akustisches, nichts Elektrisches, drei akustische Gitarren. Die schrammelten dann, sangen, also war kein schöner Harmoniegesang, die Texte waren bemüht.
Zumindest für Rheinländer interessant irgendwie, ne?
Ja, also und inhaltlich so ein bisschen bemüht und machen alles richtig politisch und so. Also war ein grauenhaftes Konzert, fand ich. Es war total langweilig. Das hat sich ja dann später in eine andere Richtung entwickelt, aber da dachte ich, der Klaus, was hört der sich in Köln an? Wo sind die?
Die haben nichts anderes damals gehabt.
Auf welchem Planeten lebt der denn? Aber gut, aber immerhin habe ich Bab noch als Dreimann-Akustik-Formation.
Allerdings. Ich wusste gar nicht, dass die da so aufgetreten sind, also schon außerhalb von Köln, meine ich jetzt.
Das war nach der ersten LP, also Bab rockt andere kölsche Lieder. Deutsche Lieder, kölsche Lieder. Ne?
Kölsche Lieder, ja.
Da kannst du von erzählen, dann spielten die dann quasi und denkst, hier ist mal hin, tust dir das mal an und... Also, weil immer die rausgekommen ist, aber mit der Platte muss das gewesen sein. Da waren auch außer mir wahrscheinlich nur noch drei andere
Rheinländer. Drei andere Rheinländer in Berlin.
Also jedenfalls war das nicht überfüllt.
Ja, also ich dachte gerade noch mal so zurück, Psychiatrie, ich meine, das ist ja austauschbar. Im Grunde genommen waren natürlich junge Leute, die in einer bestimmten Blase gearbeitet haben und mehr oder weniger da irgendwann auch immer Partys oder sonst irgendwas gefeiert haben, nicht anders als heute. Ne? Nur, dass man eben in so einem sehr ungewöhnlichen Arbeitsumfeld war, hab ich so den Eindruck gehabt, neben der Verbindung, die einen so über diesen Zeitgeist, der damals herrschte und so, dass man so sich verstand, was ich Anti-AKW und was alles dann so anfing, war halt so in diesem Bereich der Kultur oder der Musik zumindest eben auch sehr viel Gleichheit oder sehr viel Verbundenheit über diese gleiche Musik. Ne? Und ich erinnere mich eigentlich da ganz gerne dran, weil das waren schon super Feten, die haben wahrscheinlich im Laufe des Abends und der Nacht immer ein bisschen an Niveau verloren, was die Musik anging. Ne? Und ich weiß damals, ich habe das, da war ich ja auch noch sehr jung, aber da habe ich auch Leute kennengelernt, meist so von diesem akademischen Schlag, die auch klassische Musik gehört haben. Komischerweise habe ich das immer so dazu geordnet. Ich hatte auch keinen besonderen Zugang dazu, auch erst viel später dann mal so Phasen gehabt. Aber ich weiß auch, dass viele dann so eher, ich sag mal, ihre Entspannung oder was auch immer da, ihren Kick auch über so klassische Musik gefunden haben. Ne?
Ja, ich weiß noch, wir haben damals, das war ja auch, sag mal, ich war mit dem Studium fertig oder fing dann an, Filme zu machen mit einem Freund zusammen, eine Firma gegründet. Man suchte ja dann auch neue Wege, also sowohl in der Musik wurden ja neue Wege gesucht und wir wollten auch Film anders angehen und ich kann mich dann so an zwei Sachen erinnern, ich weiß gar nicht, an irgendeinem meiner Geburtstage, wo habe ich dann auch eine größere Party gemacht und ich hatte schon immer viele Platten in meiner Bude rumstehen, habe ich ja heute noch und da habe ich alle Platten weggeräumt und habe die Musik, die ich hören wollte, auf der oder die ich spielen wollte, die ich auch hören wollte, ohne Rücksicht auf die anderen Gäste, auf Kassetten aufgenommen. Ja. Damals gab es ja noch Musikkassetten. Und ich habe nur Stücke von John Coltrane aufgenommen. Ach. Und dann hatte ich die Platten, hatte ich irgendwie in den Nebenraum gestellt, den Plattenspieler aber weggeräumt. Der war irgendwie nicht auffindbar zumindest. Und ich weiß, da kam ein Freund von mir und sagte mal, was ist das eigentlich für eine furchtbare Musik? Du hast doch so viel Platten, warum hast du keinen Plattenspieler? Du hörst doch sonst ganz andere Sachen. Da sag ich, nee, jetzt heute gibt es mein Geburtstag.
Schenke ich mir.
Ist meine Party, ich spiele meine Musik, gibt nichts anderes. Ob da jetzt andere noch gemeckert haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Leute auch geblieben. Also sie sind nicht gegangen, trotz der Musik. Also ja. Es war auf jeden Fall definitiv nicht so eine klassische Tanzmusik. Und es wurde auch, soweit ich mich erinnere, nicht getanzt. Dann ist ein Freund von mir damals, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, der zog dann in eine neue Wohnung und machte eine Einweihungsparty. Und da war ich auch in irgendeiner Form dann beteiligt, weil der Freundeskreis auch ähnlich war. Und dann haben wir uns da überlegt, was gar nicht so einfach war. Wir haben uns eine Endloskassette besorgt, also eine Musikkassette, die immer durchlief.
Ach so, ja, ja, ja.
Und haben da Klavier... Stücke von Erik Satie aufgenommen. Mhm. Und das waren dann, also ich weiß nicht mehr, wie lang die Kassette waren, da waren vielleicht 3 Stücke drauf und nach 10 Minuten wiederholte sich das und dann haben wir gesagt, das ist die Musik für die Party.
Ja, und die daran, Leute waren auch begeistert. Ich nicht
kann
wirklich.
Mich nicht daran erinnern, wie die Reaktion war. Das war auch, ja, also so weiß ich, so typisch Ende 70er, es muss schon früher 80er gewesen sein. Wir haben die Wohnung gemeinsam renoviert, war ein relativ großes Zimmer, eine Küche und ein kleines Zimmer. Und wir haben nur die Tapete vom Vormieter runtergerissen und 2 Reihen Neonröhren an 2 Wänden, sonst nichts. Und dazu dann die Gnomopädie von Satie, das sind halt auch nur ganz... Ja, es ist nur Klavier. Ein Klavier sehr, sehr relativ wenig, das wiederholt sich auch. Muss ein tolles Fest gewesen sein wahrscheinlich. Alle Leute haben nur im Kopf getanzt wahrscheinlich.
Ja,
wahrscheinlich. Nicht mit den Beinen, das ging gar nicht. Mhm. So, wie ich will nur sagen, man hat damals ja versucht, irgendwie alles Mögliche zu ändern oder neue Wege zu beschreiten und das, was vorher gewesen war, zu ändern oder zu verbessern oder Möglichkeiten zu suchen.
Ich meine, Woodstock war ja auch nochmal so ein, das wirst du ja auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ja. Ne? Ja, auch nochmal so ein, weniger jetzt für uns konkret, ja. Aber doch für unsere Generation.
Ja, die Folgen halt. Ne?
Ich meine, auch nochmal so ein Punkt, wo eben sehr viel anders war. Ja. Ne? Und wenn man da so Augenzeugen oder Leute, die dabei waren, liest heute noch, beschreiben die ja selbst heute noch, dass das so eine Dynamik hatte, dass man auf einmal irgendwie, was weiß ich, nackt badete oder sonst irgendwas, also völlig ungewöhnliche Sachen zu der Zeit eigentlich. Ne? Und,
oder auch zum Beispiel, man ernährte sich und fing an, sich anders zu ernähren, also viel bewusster, kein Junkfood mehr.
Ja.
Hieß damals, das sprach man ja noch gerne von makrobiotischer Ernährung und solche Geschichten. Ne? Also, das sind ja alles Sachen, die sind um die Zeit rum entstanden oder haben angefangen. Und das sind ja auch Sachen, die heute noch wirken. Also ich wüsste nicht, dass es, sagen wir mal, 1975 schon irgendwo Bioladen gegeben hätte. Da gab es Reformhäuser.
Stimmt. Reformhäuser und, Bioladen, ich weiß nicht, wann die Bewegung anfing. Das
sind aber alles Folgen dessen. Ne? Also die Bioladengeschichte, ich will ja nicht sagen, dass ich... biologische Ernährung ausgebreitet hat, sind alles Folgen, denke ich, die daher kommen. Also wo da Leute unserer Generation oder ein bisschen ältere angefangen haben, sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Leben auch aussehen kann oder wie ein Leben anders aussehen kann, als eben das unserer Eltern oder auch vielleicht das unserer älteren Geschwister schon.
Naja, und wenn ich so die Bilder noch sehe, also nicht nur die Filme, also Fotos oder so, fand ich immer, was mir dann immer auffällt, ist, da sind ja auch Familien gewesen, genau, zumindest mit Kindern, kleinen Kindern und so. Das war ja jetzt nicht nur eine Szene von, was ich, 16 bis 25. Ja. Vielleicht waren die auch nicht viel älter als 25, aber so, es war eben schon noch die waren schon weiter in der Entwicklung eigentlich, ne, und waren auch da und guckten, was sie da vielleicht auch verändern konnten.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good, get a good, get a good, get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready.
Mir fällt gerade noch ein, weil ich so im Hinterkopf immer noch so Thema Psychiatrie habe. Wir haben natürlich, oder ich habe mich oft gefragt, wenn man so dann auf Stationen gearbeitet hat, wo einem wirklich die Verrücktheit immer wieder anfiel, da kam man nicht dran vorbei, ne? Auf so Akutstationen, das war halt, ne, wirklich auch durch die Bedingungen, da habe ich ja schon sehr oft drüber geredet, das kann man auch nicht immer nur den Einzelnen zuschreiben, den einzelnen Patienten, aber es kam einem schon eine Menge an Verrücktheit entgegen und irgendwie wenn ich darüber nachdenke, auch immer so das Gefühl, man braucht, oder ich brauchte auch so ein bisschen in der Musik so anderes, wo ich sage, also es muss auch nicht alles 0815, oder es muss auch nicht alles gerade sein, oder es muss auch nicht alles geplant sein, sondern da gibt's auch verrückte, in Anführungszeichen, kreative Entwürfe, die sich oftmals in Musik oder auch in Texten natürlich widerspiegelt. Und irgendwie war das so ein, manchmal denke ich so ein bisschen so ein, ja, so eine Bestätigung, dass man jetzt auch nicht zu streng da mit sich und seinen Vorstellungen sein muss. Ne? Fand ich sehr, wenn ich da mal, Zappa habe ich jetzt nochmal gehört. Ne? Fand ich, war damals auch, ich meine, gut, das war ein relativ gängiges Stück von ihm, also Bobby Brown, ne? Aber beschrieb ja auch nochmal eine ganz andere, in den USA natürlich, aber eine ganz andere Möglichkeit des Lebens, ne? Und in krassen Gegensatz zu dem, was dann natürlich zu der Zeit unsere Elterngeneration da vertrat, ne? Mehr oder weniger. Also insofern war Musik, finde ich, da schon auch immer noch mal so eine Möglichkeit, sich auszudrücken oder auch sich zu finden als Hörerinnen oder Hörer. Ne? Aber es hat eben auch oft dazu gedient, sich einfach ein bisschen wegzubeamen. Ne? Ich meine, ne? Wenn du sagst, so einiges ist ja auch geblieben aus der Zeit, zumindest wenn man jetzt so als Woodstock, als Initialveranstaltung da so mal ein bisschen betrachtet. Aber manches dauert ja auch länger. Eben habe ich noch gelesen, da die Legalisierung hier von Kiff ist schwieriger, als man gedacht hat. Weil,
zumindest bei uns.
Zumindest bei uns, ja. Auch weil zum Beispiel auch völkerrechtlich habe ich gelesen.
Ja, das Urmann ist mir neu.
Ja. Weil man mit der UN einen Vertrag hat, dass man sich verpflichtet, keine Drogen und solche Sachen anzubauen und zu machen. Und der Vertrag müsste eigentlich erst noch gekündigt werden. Das dauert aber bis 24. Ja, die Kanadier.
In Kanada geht
das aber. Ja, die haben sich einfach darüber hinweggesetzt.
Ach so,
haben auch bisher keine. Die haben den Vertrag auch, aber die haben bisher keine Klagen von der UN gehört. Insofern geht das, ne? Und die Holländer, das ist schon, das wusste ich auch nicht, die die haben halt nur entkriminalisiert.
Ja, ja, genau. Ne?
Also die, ja, da kannst du jetzt nicht anbauen oder so. Mhm. Oder aber, und das wäre natürlich so ein Schritt, den will ich jetzt auch gar nicht so drauf eingehen, nur das ist ja so ein Ding, was ja wie viele Jahrzehnte darüber diskutiert wurde. Ne? Und wenn das denn jetzt wirklich mal legalisiert wird, mal gucken, was sich da ändert. Hat auch viel mit Geld zu tun, habe ich so den Eindruck. Ja,
das ist ein Riesenmarkt. Hat viel mit Geld zu tun, wenn man sich anguckt, was die in USA und Kanada verdienen, also die das produzieren und was es da alles für Produkte gibt. Also es gibt ja noch ein großer Bereich hier, die Nahrungsmittel, die mit psychoaktiven Substanzen versetzt sind. Also das sind nicht mehr nur Haschkekse, die wir wie früher gebacken haben und ein Tässchen Haschisch-Tee. Da gibt es ja ganz, weiß ich, kannst du ein komplettes Menü zusammenstellen mit Lebensmitteln, die mit Haschisch oder wie auch immer versetzt
sind. Ja, so weit wird es aber bei uns nicht kommen, oder Bernd? Meinst du?
Wenn man den Bioladen kaufen kann, wer weiß.
Naja.
Wer weiß, wie die Kuh reagiert, wenn du die mit Hanf fütterst. Oh. Und wie das Kotelett vom Schwein schmeckt, das mit Hanf gefüttert wurde. Mhm.
Was, ja, ja, wird klar. Ich meine, vielleicht entspannter, ne? ich meine. So ein Aspekt ist natürlich in der Psychiatrie jetzt auch was mit Musik angeht, hatten wir jedenfalls auch schon Ende der 70er und das hat sich offenbar auch nochmal weiterentwickelt, ist ja tatsächlich so ein Zweig, so ein Musiktherapie-Zweig, ne? Also sehr seriös und alles schon, was ich glaube schon Ende der 50er Jahre habe ich gelesen, eine Schule, die halt Musiktherapie lehrte, ne, in Wien, aber ich weiß, da, wo ich gearbeitet habe, so Ende der 70er Jahre, war es so, dass es einen wunderschönen kleinen Raum gab, wo so viele schöne Musikinstrumente standen, die ich vorher noch nie so gesehen habe. Und natürlich viel so Percussion-Sachen. Ne, und es gab auch einen Musiktherapeuten. Ich weiß nicht, wie die Auswahl der Patienten da erfolgte, die da hinkommen, das weiß ich überhaupt nicht. Oder kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber der war natürlich so ein bisschen der Nerd da, der Freak, ne, innerhalb des Teams oder so. Wenn, hat man sich, glaube ich, eher geleistet. Aber das, ich glaube, sind aus dieser Nische sind die heute raus. So genau bin ich da nicht informiert. Aber das ist ja schon heute eine der nonverbalen Therapiemöglichkeiten neben anderen, die schon auch genutzt werden, ne? Oder auch mit der Stimme dann was zu machen oder so. Ne? Naja, aber das waren so die Anfänge damals, um das so ein bisschen auch in therapeutische Fassung zu bringen. Ne? Für mich kann ich immer nur so sagen, was war und ist, das kann ja eigentlich jeder unterschreiben, Musik einfach so ein bisschen im Alltag verwurstelt. Und ich glaube, egal wo man da arbeitete, wie ich eben schon sagte, gab es immer so Blasen, die dann auch bestimmte Sachen vielleicht eher hörten oder so. Ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir besonders psychedelische Musik oder so gehört haben, aber auch. Ne?
Ja, psychedelisch war ja auch ein bisschen früher, das war früher schon noch, Ende der 60er und 70er, 80er. Ja. Gut, es gab ja dann nochmal den Paisley Underground in San Francisco, wo dann so neopsychedelische Geschichten aufkamen, so Dream Syndicate und die Bengals oder so, was es da alles gab, Game Theory, Rain Parade, das war ja dann nochmal so eine psychedelische Welle, wo es damals, habe ich mal irgendwann einen Artikel gelesen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, auf Punk folgte immer psychedelisch Musik. Also in den 60er Jahren gab es ja auch so Garagenrock, was man dann ja auch Punk nannte. Und dann kam die erste psychedelische Welle und dann 70er Jahre nochmal Punk. Und dann in den 80er Jahren gab es dann wieder eine psychedelische Welle. Ich weiß nicht, wie weit sich das dann immer wieder wiederholt hat. Ob es da heute wieder sowas gibt, bin ich nicht so richtig auf dem Laufenden.
Aber vielleicht noch so eine... Ein Gedanke zum Schluss, der mich nämlich immer schon mal interessiert, aber meinst du denn, dass so heute, sagen wir mal da in den 70er, 80er Jahren, hatte man ja dazu das Gefühl, es gibt so ein Lager da, was ich, Punk, es gibt Rockleute und es gibt noch so ein paar
paar Fanatiker, die deutsche Schlagermusik hören. Oder, aber gut, dann natürlich Klassik und so, aber dass das heute ja eine viel, viel breitere, breiter aufgestellte Musikrichtungen sind. Also ich sprach letztens mit jemandem drüber, der älter ist, und sagt, ja, die Musik, da könnte ich mich anhören, habe ich überhaupt keine, war dann irgendwie so Techno, irgendwo solche so elektrische Musik, wo ich dann nur dachte, ja, das haben unsere Eltern auch gesagt.
Naja, die verstehen das nicht, kennt man, klar.
Aber ist das denn so, was meinst du, dass da heute das wirklich breiter ist?
Breiter weiß ich nicht. Es gibt mehr Subszenen, würde ich mal sagen. Also es gibt so, weiß ich, eine Techno-Szene oder was weiß ich, was Rap, Trip-Hop, R&B, Rock, Schlager meinetwegen auch, alles. Also es gibt sehr viele Nischen, glaube ich. Es gibt auch unheimlich viele Radiostationen, gab es ja damals auch nicht. Da gab es quasi nichts Privates, vielleicht ein paar Piraten in den 60er Jahren, aber die kamen ja nicht bis nach Deutschland oder die strahlten nur selten bis Deutschland. Es gibt Unmassen von Kanälen, Medien, Möglichkeiten zu veröffentlichen. Ob das jetzt alles breiter gestreut ist, es gibt sicher Musikszenen oder Bereiche, von denen ich gar nichts mitkriege, weil ich bin ja kaum in Social Media unterwegs, da kriege ich auch schon viele Sachen darüber gar nicht mit. Ich höre auch relativ wenig Internetradio, obwohl es da ja auch mittlerweile sehr, sehr viele sehr spezifische Spachten gibt. Es gibt Sender, die spielen nur Blues und die spielen nur weißen Rhythm and Blues oder nur schwarzen oder nur Psychedelic oder nur, was weiß ich was, nur elektronische Musik oder nur Techno. Das ist ja alles, sagen wir mal, das ist, finde ich, heute strenger abgegrenzt. Also es gibt weniger so Überlappungen oder Überkreuzungen. Also ich zumindest von meinen Söhnen das so mit, dass die da relativ, ich will nicht sagen eindimensional, die hören ihre Musik und weiß nicht, wie weit der Horizont da in die Breite geht. Bei dem Älteren von den beiden fängt das gerade so ein bisschen an, sich in eine andere Richtung zu entwickeln oder dass der Horizont vielleicht ein bisschen breiter wird. Schwer einzuschätzen.
Ja.
Weil ich auch, also ich für mich bin auch jetzt in keiner Szene mehr unterwegs. Also auch jetzt, ich gehe auch nicht mehr so in Clubs. Ich gehe eher essen. Anstatt in Clubs zu gehen, wo man dann Bier trinkt und Musik hört, hat man ja, früher ging man ja, also zumindest in Berlin, war das ja quasi das Wohnzimmer, also auch jetzt von den Gegebenheiten der Wohnung her, ging man halt in die Kneipe ins Wohnzimmer und da lief dann Musik, aber ich wüsste nicht, dass ich heute nochmal wegen der Musik in der Kneipe gehe. Das kommt man sagen, wenn du dahin gehst, dann hörst du die und die Musik oder da, die spielen gute Musik, was auch immer das heißen mag, und da brauchst du gar nicht hinzugehen, da läuft nur Mist. Oder da läuft, aber heute wüsste ich das gar nicht mehr zu sagen.
Bei uns hießen die ja noch Diskotheken oder so, ne?
Ja,
oder,
auch noch. Auch aber noch, war ne? Ich bin ja kein Tänzer, ich war ja am besten so ein Fingerschnipper.
Da waren für uns auch am Ende, das war ja so ein bisschen Anfang der 70er Jahre, mehr so die, wie du das beschreibst. Da geht man hin, wenn man gute Musik oder gute, in Anführungszeichen, die Musik, die man viele in deiner Clique da gut finden, hören konnten. Wir haben auch nur bei bestimmten Sachen getanzt, zum Schrecken vieler, die dann da waren. Aber und dabei gab es andere Locations dann da, wo weiß ich, nur deutsche Schlager gespielt wurden. Ne? Und da rannte alles hin. Und heute, wenn ich mal weiß, wenn mein Sohn da, der dann von Berlin schwärmt, wie breit die Clubszene da aufgestellt ist, im Gegensatz zu Köln zum Beispiel, die da sehr, wie er meint, sehr armselig dastehen. Da denke ich dann immer, gut, das sind ja eben einfach unterschiedliche oder Clubs, in denen unterschiedliche Musik und Leute dann auch sind. So, das ist ja. Ich meine, nur noch ein Ding, wie oft haben wir hier auch schon auch immer wieder mit Musikerinnen oder Musiker oder Bands zu tun gehabt, die selber auch dieses Thema hatten. Das ist ja auch. Und das ist nicht erst jetzt, wo wir uns mit Psychiatrie beschäftigen, sondern das war damals auch schon klar, dass da einige drunter sind, die da auch schon ihre Probleme oder ihre Erfahrungen besingen und wegspielen.
Wegspielen.
Okay.
Aber gut. Spielen ist ja eigentlich immer schön.
Spielen.
Spielen. Ja. Wegspielen, mitspielen.
Abspielen.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Sommer ist heiß und trocken. Zu heiß und zu trocken, jedenfalls für unsere Region bisher. Aber das wird sich wohl in Zukunft ändern, beziehungsweise es hat sich schon geändert und die Zukunft ist schon da. Musikalisch geht's heute wieder ein bisschen zurück in der Rockgeschichte, das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Die Stones haben ihre Tour zum 60-jährigen Bestehen der Band abgeschlossen und die Konzerte wurden überall in der Presse gefeiert. Wobei ich den Eindruck hatte, nicht die Konzerte wurden gefeiert, sondern der Mythos Rolling Stones. Das ist ja auch völlig okay. Schließlich haben die Stones Rock als Lebensstil und Kultur geprägt und definiert. Und wie heißt es im Film? When the legend becomes fact, print the legend. Ein anderer Mythos ist zwar noch nicht ganz 60 Jahre her, hat aber meiner Generation viel bedeutet. Jedenfalls fast alle Mitglieder meiner Generation, die ich kenne. Woodstock. 3 Days of Love, Peace and Music. Woodstock war eine Manifestation der Counterculture, der Gegenkultur. Eine 500.000 Menschen ungefähr trafen sich, um Musik zu hören, zu feiern und miteinander zu leben. Eine Kleinstadt entstand auf einem Feld in Upstate New York. Ein friedliches Fest, das zwar nur 3 Tage dauerte, aber seine Folgen, Auswirkungen reichen bis ins Heute. Was man schon daran sieht, dass ich jetzt darüber rede. In Woodstock ging es auch um die Utopie einer zukünftigen Gesellschaft, einer friedlichen Gesellschaft. Damals war der Vietnamkrieg in vollem Gange. Be the first one on your block to have your son come home in a box, sang Country Joe McDonald. Barry Melton skandierte No Rain, No Rain, bis sämtliche Besucher No Rain riefen, um den Regen zu stoppen, der das Festivalgelände in eine Schlammgrube verwandelte. Friedensbotschaft, Klimawandel? Von der Bühne wurde vor dem braunen Acid gewarnt, das nicht besonders toll sei, man solle es besser nicht einwerfen. Klar, es wurden auch Drogen konsumiert, illegale, wie eben das braune Acid.
To get back to the warning that I've received, you may take it with however many grains of salt you wish, that the brown acid that is circulating around us is not specifically too good. It's suggested that you do stay away from that. Of course, it's your own trip, so be my guest. But please be advised that there is a warning on that one, okay?
Vieles hat sich seither geändert. Das Klima zum Beispiel. Heute brauchen wir wohl eher more rain als no rain. Der Vietnamkrieg ist zu Ende. Stattdessen tobt ein imperialistischer Krieg in der Ukraine. Überall auf der Welt herrschen gewalttätige Auseinandersetzungen. Staaten drohen einander mehr oder weniger unverhohlen mit militärischer Aggression. Es grassiert seit Jahren eine Pandemie und deren Ende und die Folgen sind nicht abzusehen. Nationalistische und diktatorische Regierungen nehmen zu. Man hat das Gefühl, die Welt hat den Verstand verloren. Oder das Bewusstsein. In dem Zusammenhang scheint es mir interessant, dass in ein paar Jahren wieder davon gesprochen wird, LSD-25 als Therapeutikum zu verwenden. Turn on, tune in, drop out, hat Timothy Leary mal gesagt. Und zu drop out klingt geradezu verführerisch, wenn man sich die Welt so anschaut, die uns umgibt. Aber vielleicht kann LSD ja tatsächlich helfen, Menschen zu heilen, möglicherweise sogar psychische Störungen. Erforscht wird unter anderem die Behandlung von Depressionen und nicht nur mit LSD, auch mit Psilocybin, MDMA und Ketamin. Grace Slick, die Sängerin der Jefferson Airplane, hatte einmal geplant, anlässlich einer Einladung ins Weiße Haus Richard Nixon unter LSD zu setzen. Dazu kam es allerdings nicht. Ihr Plan war damals, Richard Nixons Denkweise zu verändern. Egal wie, Hauptsache anders, denn schlimmer konnte es nicht werden, hat sie mal gesagt. Aber wer weiß, welche Bewusstseinserweiterung Richard Nixon erfahren hätte. Und genau das fehlt uns heute. Bewusstseinserweiterung, wie man früher sagte. Heute würde wahrscheinlich schon mehr Bewusstsein reichen. Denken hilft. Feed your head, füttere dein Hirn, sagen die Jefferson Airplane, eine der wichtigsten psychedelischen Rockbands. Hören wir uns das doch einfach mal an.
One pill makes gives you, don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits.
Der Song stammt aus dem Jahre 1967, dem Summer of Love. Und wenn wir unser Gehirn gefüttert haben, verstehen wir vielleicht, was unserem Leben fehlt. Vergessen wir nicht, wie gut es uns allen geht, trotz der Missstände. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu verändern, wir müssen es nur tun. Jammern wir nicht über mögliche Einschränkungen, denen wir uns unterwerfen sollen oder müssen, tun wir etwas. Wie gesagt, denken hilft und wir können und dürfen trotzdem feiern. Ich finde, es wäre Zeit für einen neuen Summer of Love und wenn möglich einen, der nicht nur ein paar Monate währt und Trockenheit mit sich bringt. Aber bis dahin gibt es nochmal die Airplane.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, die etwas andere Folge heute. Sollte ja auch ein bisschen leichter werden, mal nach den vielen Vorträgen in der letzten Episode. Und ich kann nur eine gute Zeit wünschen. Und wir hören uns wieder am 9. September. Ich kann schon verraten, ich werde ein neu erschienenes Buch des Psychiatrieverlags mit dem Titel Nachdenken hilft vorstellen. Dazu werde ich noch ein paar interessante Sachen erzählen. Okay, erstmal bis dahin, schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.